Ich kriege es nicht mehr klar in meinem Kopf. Früher, seinerzeit, also damals, war klar, was mit Gegenöffentlichkeit und alternativen Medien gemeint war. Wir waren die Guten, links und so. Jetzt ist das nicht mehr so einfach und überhaupt, die Friedensbewegten waren doch auch immer die Guten. Und was soll an einer Klangschale schon schlecht sein? Ich war schließlich auch schon mal bei einer Heilpraktikerin. Ich meine, so ein bisschen Esoterik steckt doch in uns allen, oder? Und jetzt verschmelzen auf der Straße rechtsextreme, Friedensbewegte und esoterische Milieus und ich bin immer noch verwirrt. Vielleicht kann mir Anna Wehrs helfen. Sie beschäftigt sich mit rechter Esoterik. Hallo Frau Wehrs.
Hallo.
Können Sie meine Verwirrung ein bisschen verstehen?
Ja, in der Tat kann ich da schon einige Punkte nachvollziehen.
Ja, weil früher war das irgendwie, also früher, noch vor 20 Jahren, vielleicht auch vor 10 Jahren, war das irgendwie klar, wer die Guten und wer die Schlechten sind, zumindest in meinem kleinen Hirn. Jetzt ist es nicht mehr so einfach, oder?
Ich würde auch sagen, zu Friedensbewegung und Ökologiebewegung auch früher gab es sicherlich auch Grautöne und auch bereits damals schon völkische Strömung innerhalb der Ökologiebewegung oder eben Einzelne, die dann doch eher rechtes Gedankengut vertreten haben. Das gab es auch schon damals.
Jetzt haben wir es ganz offensichtlich bei Demonstrationen, bei Kundgebungen, dass da Milieus verschmelzen, wo einem mehr als mulmig wird, oder?
Ja, doch, genau. Da ist auf der Straße auf jeden Fall ja eine Verschmelzung von verschiedenen Milieus zu beobachten. Und die Esoterik, ja, ist so ein Zugangsthema auch auf jeden Fall für die Proteste und ja, in vielen Bereichen. Sie haben Heilpraktiker schon angesprochen. Da gibt es auf jeden Fall auch immer wieder Fälle, dass da ja Pandemieleugnung passierte und sich anderem problematischen, menschenfeindlichen Gedankengut gewidmet wird. Stichwort wäre hier jetzt vielleicht sogar die germanische neue Medizin, was so völkisches Gedankengut mit einer esoterischen Lehre auch verbindet zum Beispiel.
Nun könnte man sagen, jeder kann glauben, was er will und sich von eben behandeln lassen, wie er will. Das ist ja die eine Sache. Wenn es dann wissenschaftsfeindlich wird und alles weggewischt wird, dann wird es gefährlich. Oder ab wann wird es denn gefährlich?
Gefährlich wird eine Esoterik oder auch rechts kann man eine Esoterik einordnen, wenn das eben einer Person, die esoterische Praktiken oder einer esoterischen Lehre anhängt, sich selber damit schadet oder eben auch ihrem Umfeld. Also wenn das dann zum Beispiel später dann die Kinder betrifft, wenn die Eltern der germanischen neuen Medizin beispielsweise anhängen und eine medikamentöse Behandlung der Kinder zum Beispiel ablehnen bei einer Krankheit, dann führt das im schlimmsten Fall eben auch zum Tod oder einer Verschlechterung des Zustands oder eben auch zum Tod. So. Und deswegen finde ich immer so als erste Abgrenzung vielleicht, wenn es erstmal niemandem schadet, ja, bewegen wir uns in einem Feld, wo es ja nicht so viel zu kritisieren gibt sozusagen. Aber auf den Straßen zu den Corona-Protesten hat das natürlich heute schon ganz andere Auswüchse in den letzten Jahren angenommen.
Was ist denn diese germanische Medizin? Wie kann man das denn einordnen?
Ja, das ist eben eine Lehre, die von einem gewissen Rikigert Hamer ja beschrieben wurde, bereits vor einigen Jahrzehnten. Und die geht eben davon aus, dass jeder Krankheit ein seelischer Konflikt zugrunde liegt. Das heißt, indem eine Krankheit zutage kommt oder sich halt ausgestaltet am Körper, wie etwa, also vor allen Dingen in der Krebstherapie, Therapie ist schon eigentlich zu weit gegriffen, aber er hat vor allen Dingen sich dem Krebs gewidmet. Und ist da eben, wollte seine, oder die Menschen, die dann zu ihm kamen und Hilfe gesucht haben, hat dort dann eben versucht, verschiedene seelische, psychische Konflikte, Familienkonflikte darin eben zu deuten und ging eben davon aus, dass die Krankheit bereits der Versuch des Körpers ist, diesen Konflikt zu lösen und, naja, lebensfähig oder lebenswürdig ist dann eben nur derjenige, der dann die Krankheit übersteht, mit im Prinzip, also ohne jegliche Behandlung im Prinzip. Also er hat dann nur eine Klangtherapie angewandt und den Menschen ihrem Schicksal überlassen. Daran sind auch einige Menschen bereits gestorben. Also es ist eine ziemlich lange Todesliste auch. Das war so die Lehre, die jetzt auch in den letzten Jahren, würde ich sagen, nochmal ein bisschen an Aufwind auch bekommen hat. In recht esoterischen Kreisen wird auf diese Lehre immer wieder verwiesen.
Sie sprechen von rechtsesoterischen Kreisen. Das wird ja auch in der, das Thema Ihres Vortrags sein. Am 22. Juni in Weimar, 18 Uhr, rechte Esoterik. Wieso ist denn das so anschlussfähig? Also, liegt das an unserem Willen zu glauben, an die Idee von Aberglaube? Also wir lesen irgendwie Horoskope. Warum fallen denn Menschen auf sowas rein?
Also die Esoterik, würde ich sagen, strahlt in so sehr unterschiedliche Bereiche rein. Das ist Medizin und Naturheilkunde, wie wir jetzt eben schon besprochen haben. Das sind aber auch die Bereiche Ökologie und Naturschutz. In Bildung und Erziehung strahlt sie hinein, um das mal so verbildlich zu sehen. Und aber auch in den völkischen Rechtsextremismus. Und hat da auch schon immer eine Rolle gespielt. Also auch ja neuheidnische Natur, Religion sind auch einer Esoterik zuzuordnen und haben im völkischen Rechtsextremismus seit jeher eine starke Verankerung. Und eben die Anschlussfähigkeit lässt sich da quasi ausmachen, weil sie eben in so unterschiedliche Bereiche Rolle spielt. Problematisch wird es halt eben dann, wenn sich dazu dann noch Antisemitismus, Verschwörungserzählung, Sexismus und Rassismus dazu gesellen. Dann sprechen wir von einer rechten Esoterik. Und die ist eben in ja, den Bereichen, die ich eben nannte, überall vertreten oder erscheint dort eben als solche.
Sie werden ja in dem Vortrag auch die antisemitischen Wurzeln von Esoterik beschreiben. Wo liegen die denn?
Ja, also die antisemitischen Wurzeln der modernen westlichen Esoterik heute liegen eben, ja, bis, also so Ende des 19. Jahrhunderts wurden die gesetzt, unter anderem von einer gewissen Helena Blavatsky, die das Buch Geheimlehre geschrieben hat. Und darin verankerte sie den Glaube an Wiedergeburt, Schicksal und Karma und schrieb von einer gewissen Wurzelrassentheorie. Also sie hatte
was für eine Wurzelrassentheorie?
Genau, eine Wurzelrassentheorie. Sie ging davon aus, dass die Menschheit in verschiedene Rassen einzuordnen ist. Also ähnlich wie die Nationalsozialisten das später eben auch übernommen haben, mit nochmal anderen Wurzeln, anderen Ideologen, die dahinter steckten, aber sie ging eben davon aus, dass die arische, germanische Rasse eben zur Herrschaft über alle anderen Rassen befohlen ist. Und alle anderen Rassen sind eben niedriger in ihrer Entwicklung, also geistig wie körperlich eben unterlegen der arischen Rasse, der vermeintlichen und deswegen auch einem Aussterben verdammt, damit dann also genau, das ist eine sehr krude Theorie, so, aber das, da merkt man eben schon, was für ein rassistisches Menschenbild damals schon drinsteckte in den Ursprüngen der Esoterik. Und heute gibt es natürlich eine Bandbreite an esoterischen Angeboten und Praktiken. Es ist ein Riesenmarkt, der ja existiert, sei es in den Buchläden, aber auch was Therapieangebote geht, Coachingangebote, das ist ein Riesenmarkt. Und natürlich beziehen die sich nicht alle auf die Helena Blavatsky. Aber gewisse Glaubensaspekte in der Esoterik stammen eben aus dieser Zeit. Also auch aus einzelnen Schriften eben von damals. Und deswegen verwundert es aber dann auch nicht, dass einzelne esoterische Angebote oder Praktiken heute eben auch ja, teilweise ein antisemitisches Weltbild oder ein rassistisches Weltbild auch vertreten.
Ja, wieder mal ein schöner Beweis, dass die Nazis alles nur geklaut haben. Die haben sich alles zusammengeklaut, ihre blöde Ideologie. Also die Runen haben sie geklaut, den Antisemitismus, das Völkische, auch das Esoterische. Aber was ist jetzt bei der Esoterik mit dem Sexismus? Da komme ich noch nicht drauf klar.
Ja, also das ist natürlich auch bei verschiedenen Angeboten gestaltet sich das auch unterschiedlich aus. Also sei es jetzt bei gewissen körperlichen Leiden oder persönlichen Konflikten, die dann in solchen, meinetwegen Coaching-Sitzungen besprochen werden oder man vielleicht so Fernheilungsangebote nutzt oder eben dann ins Gespräch geht oder so, da lässt sich einfach sehr oft ein ja, sexistisches oder sexistische Rollenbilder verbuchen. Ne? Also dass dann die Ursache in Konflikten oder Krankheiten dann eben gesucht wird, dass beispielsweise dann, wenn das eben eine Frau ist, die dieses Angebot sucht, dann vielleicht darauf hingewiesen wird, doch zu ihrem biologischen Ursprung wiederzufinden und sich über die Fähigkeit zu gebären, zu identifizieren, zurück zu den Wurzeln zu kommen Und eben auch diese Natürlichkeits- und oder Reinheitsaspekte spielen da ganz oft so eine Rolle. Und das ist in Teilen sehr anti-emanzipatorisch und führt am Ende dazu, dass ja als Schlussfolgerung dann vielleicht, wenn man zu den weiblichen, zu seiner weiblichen Natürlichkeit findet, dann liegt es auch nicht mehr so fern in diesem Erklärungsansatz dann auch der Weg zum Herd und naja, du gehörst ja irgendwie auch zu Hause und so, du hast jetzt irgendwie einen Konflikt, weil ja du in der Beziehung nicht genau weißt, wo du eigentlich hingehörst. Ne, das sind dann Machtkämpfe oder so, die dann irgendwie so beschrieben werden. Also man merkt aber schon, es ist auch in dem Erklärungsansatz immer wieder auch sehr ja schwurbelig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in vielen Teilen einfach auch nicht direkt erkannt wird. Das ist ja auch eben die Gefahr dabei, dass man das, dass das nicht direkt einem präsentiert wird. Hallo, übrigens, ich habe sexistisches und rassistisches Weltbild und habe hier dieses Angebot für dich, vielleicht kommen wir ins Gespräch. Also so offensichtlich wird das natürlich von den Anbietern nicht kommuniziert. Und was aber interessant ist, dass gerade die die Anbieter vieler esoterischer Angebote, dass da wirklich auch viele Männer dabei sind. Und es gibt wissenschaftliche Erhebungen, dass esoterische Angebote zu einem großen Teil von mehrheitlich Frauen konsumiert wird. Also ist dann aber vielleicht eher ein sozialwissenschaftlicher Aspekt, wo man auch vielleicht auch nochmal mehr erforschen müsste, was was sind da echt die Dynamiken, die da passieren.
Was das konservative Welt, Frauen und Bild betrifft, da ist natürlich auch Anschlussfähigkeit da bei sehr konservativen, wertkonservativen Menschen, die dann gar nicht verstehen, wie man sie in die rechte Ecke stellt. Das ist ja oftmals in den Diskussionen so schwierig, wenn sie sagen, das wird gar nicht erkannt, wenn man Menschen damit konfrontiert, die weisen das von sich. Ich bin doch nicht recht, ich bin doch kein Nazi, ich bin doch für die Natur, ich bin doch friedensbewegt und was ist an Homöopathie schlecht? Und so. Wie kann man da, und Sie sind ja viel im ländlichen Raum unterwegs, eine Diskussion anfangen, ohne gleich mit Vorwürfen reinzugehen? Ich bin da manchmal etwas ratlos und hilflos.
Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Am einfachsten dagegen argumentativ oder mit Fakten dagegen anzugehen, ist natürlich, wenn man genau weiß, womit man es zu tun hat. Also haben wir es hier mit einem Heilpraktiker zu tun, der germanische Neue Medizin vertritt und im Dorf eine Praxis eröffnet und können wir uns mit den Schriften des Urhebers der germanischen Neuen Medizin auseinandersetzen und wirklich mit Fakten belegen, dass es sich hierbei um eine sozialdarwinistische, menschenfeindliche Praktik handelt. Oder haben wir es vielleicht mit einer rechtsesoterischen Siedlungsbewegung wie der Anastasia-Bewegung zu tun, die eben auch in vor allen Dingen strukturschwache ländliche Regionen ziehen und dort Projekte aufbauen, Häuser kaufen, Land kaufen und ja vermeintlich friedlich und naturverbunden dort Selbstversorgung betreiben, aber ihre ideologische Grundlage eben die Anastasia-Bücher zum Beispiel sind. Da lohnt natürlich auch in Teilen ein Blick in die Bücher oder auch in ja, Veröffentlichungen, die darüber aufklären, was in den Büchern eigentlich drin steckt. Und da lassen sich auch ziemlich eindeutig Verschwörungserzählungen, Antisemitismus und Rassismus finden, so dass man da relativ schnell sich im Klaren drüber sein oder werden kann, mit was für einem Gedankengut wir es hier zu tun haben. Natürlich fängt dann erst die Auseinandersetzung erst richtig an. Was tun wir dann im Dorf? Wie geht die Dorfgemeinschaft damit um? Wie geht die Zivilgesellschaft damit um? Und was für Schritte muss eine Kommune dann eben auch gehen, um präventiv Rechtsextreme davon abzuhalten, Leerstand aufzukaufen? Das sind natürlich jetzt so recht eindeutige Quellen, mit denen man sich dann beschäftigen kann. Bei vielen anderen Sachen muss man natürlich, handelt es sich eben um Mischmilieus, auch bei den Corona-Protesten oder bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sind das eben auch unterschiedliche Forderungen und Weltbilder, die da zusammenkommen. Da muss man dann schon ein bisschen genauer hinschauen.
Und dann wird's anstrengend, da muss man reden und sich beschäftigen. Meine Güte, fehlt mir manchmal die Geduld, die braucht's aber wahrscheinlich. Ich höre oft das Argument gesunder Menschenverstand. Und am Anfang, also es war für mich auch ein positiv besetzter Begriff noch vor Jahren, gesunder Menschenverstand. Mittlerweile zucke ich zusammen, wenn jemand sagt, naja, komm, da muss man doch mal den gesunden Menschenverstand walten lassen. Und mittlerweile frage ich mich, was ist das eigentlich, gesunder Menschenverstand? Auch so ein komischer Code, oder?
Ja, also ich zucke da vor allen Dingen auch ein bisschen zusammen, weil das natürlich auch für mich dann gleich so ein bisschen so eine Behindertenfeindlichkeit aufmacht. Also, und was ist, wenn jemand nicht gesund ist, krank ist, eine psychische Erkrankung hat oder in der Gesellschaft als Person gebrandmarkt wird, die halt in den Augen der Mehrheitsgesellschaft nicht gesund ist oder so. Also dabei zucke ich erstmal zusammen. Und ja, was soll das sein, der gesunde Menschenverstand, ne? Das, also ich würde dann halt vielleicht eher schauen, so okay, um was geht es? Geht es jetzt um eine wissenschaftsbasierte, faktenorientierter Bezug, über den wir jetzt hier sprechen? Oder geht es vielleicht doch eher um gefühlte Wahrheiten? Geht es vielleicht eher um, ja, eben nicht wissenschaftsbasierte Informationen? Und das ist, also weist für mich jetzt erstmal nicht den Charakter auf von einer realitätsbezogener Argumentation.
Die Anschlussfähigkeiten der Nachhaltigkeits- und Ökobewegung sind ja auch da, und dann kommt ja so die mir sympathische Kapitalismuskritik, wo ich sage, wir müssen über unser Wirtschaftssystem reden, wir müssen auch kritisch dem Staat gegenüber sein. Das sind ja so, wo ich sagen, demokratischer, kritischer Ansatz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das auch wieder anschlussfähig für ein verschwörungserzählerisches Milieu, wo ich dann denke, oh, da ist immer irgendwie ein bisschen Wahrheit drin, und dann verschmilzt das, und das dann wieder zu entschmelzen, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, ist dann schwierig, oder?
Klar, die Kapitalismuskritik, die ist ja eben auch seit jeher auch von Rechten bedient. Also bereits vor dem Nationalsozialismus übte man eine antisemitische Kapitalismuskritik. Die jungen Nationalen, also die Jugendorganisation der NPD, hat seit vielen Jahren immer wieder Kapitalismuskritik auf Plakaten von sich als Kampagne. Und auch heute in dem Mischmilieu, was wir uns anschauen, ist auch, ja, Kapitalismuskritik ein sehr präsentes Thema.
Und dann die Nachhaltigkeits- und Ökobewegung, oder?
Ja, weil da würde ich ein bisschen differenzierter drauf schauen, weil ich würde jetzt sagen, Nachhaltigkeits- und Ökobewegung denken sicherlich viele erstmal an Fridays for Future, ja, und weitere Gruppierungen, die ja sehr breit aufgestellt sind. Und sich aber auch, also Fridays for Future zum Beispiel, hat sich ja auch öfter von rechten Gedankengut auch positioniert und versucht da immer wieder dagegen anzukämpfen und sich davon zu distanzieren. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass auch eine Öko-Nachhaltigkeitsbewegung sich damit auseinandersetzen muss, mit den offenen Flanken, sei es jetzt die Kapitalismuskritik als Anschlussthema oder ja generell Ökologie, dass dann irgendwie eine rechte Esoterik sich dann da auch Anschlüsse sucht, Zugang verschafft und so weiter. Also da muss sich eine Öko-Nachhaltigkeitsbewegung mit auseinandersetzen und der Wahrheit ins Auge schauen und sich öffentlich immer wieder distanzieren und positionieren und eben zu Öko-Nachhaltigkeitsaspekten auch soziale Aspekte und demokratischen Positionierung eben hinzufügen.
Es kommt ja noch dieser moralisierende Konsum, also die Konsummoralisierung, dass ich als Individuum alles klären kann, ich muss mich nur gesund ernähren, ich muss Sport machen, meinen Körper stellen und alles, und dann durch meinen Konsum kann ich sowieso alles beeinflussen. Ist das auch anschlussfähig, diese Frage von Veganismus, gesunder Ernährung und Sport und so eine Sachen?
Ja, das ist, würde ich jetzt sagen, aber auch nochmal ein ganz anderes Spektrum, über das wir bisher noch nicht wirklich geredet haben. Das würde ich dann vor allen Dingen in so einer rechten Prepper-Szene, Survival-Erlebnis, also es gibt auch so im Erlebnispädagogik-Bereich auch immer wieder Fälle von Rechten, die das so ein bisschen bedienen und auch in den sozialen Medien bespielen. Das ist auf jeden Fall, ne? Das passt ja super gut, weil je gesünder, vermeintlich gesünder und gestärkter mein Körper ist, desto mehr passt es ja zu der Erzählung von, ja, sich einerseits schützen vor dem nahestehenden Umsturz und so weiter. Also da, das ist ja total anschlussfähig für die diverse Verschwörungserzählungen und aber auch eigenen Umsturzfantasien in der extremen Rechten, dass man sich eben vorbereitet auf einen Wandel, der demnächst ansteht und so weiter, wie das dann immer in solchen Kreisen dann erzählt wird.
Nochmal abschließend, wann ist denn eine Verschwörungserzählung eine Verschwörungserzählung? Man könnte ja sagen, wir sind umgeben von Verschwörungen, alle haben sich verschworen, tun sich zusammen, für oder gegen irgendwas, aber wann ist es eine Verschwörungserzählung? Wie würden Sie das definieren, wenn Sie jetzt so mir als kleinen elfjährigen Jungen erklären müssten?
Oh, als elfjährigen Jungen,
da war ich 12.
Ja, also vielleicht ganz runtergebrochen, braucht eine Verschwörungserzählung ja ein Gut und ein Böse. Und es gibt die die Verschwörer sind, ne, die einen geheimen gemeinsamen Plan ausüben, und es gibt dann die, ja, den Rest der Gesellschaft, die das eben nicht merkt und sich ja steuern lässt sozusagen von dieser nicht unbedingt immer definierten geheimen Elite oder Gruppe, die diese Verschwörung eben plant. Und dann gibt es eben die, ja, die ich jetzt mal direkt als Verschwörungsanhänger bezeichnen würde. Das sind dann die, die das eben verstanden haben. Die wissen, wie das läuft, ne? Die haben die Verschwörung gecheckt und versuchen, also und in ihrer Sicht sind sie quasi erwacht und sehen alles vor ihren Augen und haben dann eben den Auftrag, das möglichst zu verbreiten, was da passiert. Und genau, dass da Antisemitismus drin ist, das muss ich wahrscheinlich nicht weiter ausführen.
Verstehe. Und dann fühlt man sich auch besser, weil man es gecheckt hat und zu der Gruppe gehört, die Guten sind. Wir wollen ja immer zu den Guten gehören, die auf der richtigen Seite stehen. Genau. Und dann kommt so eine gewisse Arroganz, merke ich, bei Leuten. Also man kann sich ja streiten, austauschen. Und dann habe ich das erlebt, dass man lächerlich gemacht wird. Und man sagt, ach was, du guckst noch öffentlich-rechtlich? Warum nicht und so? Also das ist dann so eine Erhebung. Die Menschen erheben sich, weil sie glauben, sie haben es gecheckt und sind besser.
Genau, sie gehören dann zu der Gruppe der Erwachten, erhöhen sich selber und generieren davon dann auch quasi noch mehr ein Gefühl von Kontrolle und eigener Macht. Also es ist ja auch so, in der Psychologie wird es ja auch so erklärt, dass Anhänger von Verschwörungserzählungen ja oftmals Situationen von Kontrollverlust einhergehen, beispielsweise sei es durch eine persönliche Krise, den Verlust von einem Job. Also genau, unterschiedliche Sachen, die eben zu einem gewissen Kontrollverlust führen. Und durch diesen ja vermeintlichen Durchstieg, wie alles funktioniert, hat man dann eben eine gewisse Kontrolle wieder zurück über sein Leben bekommen, weil man gehört ja zu einem internen Kreis, die genau wissen, wie es vermeintlich funktioniert.
Psychologisch nachvollziehbar, was da passiert. Über welche Kanäle werden denn diese Ideologien verbreitet? Also oftmals gibt es ja diese Telegram-Gruppen mit extremer Reichweite. Ist das ein Ausspielweg? Haben Sie dazu auch im ländlichen Raum geforscht, wie die Kommunikationswege sind?
Ja, also auch wenn einzelne Akteure im ländlichen Raum leben und auch vor Ort in Erscheinung treten und dann Einflussnahme versuchen zu gewinnen, wird sich auch über die sozialen Netzwerke, vor allen Dingen auch Telegram, vernetzt, teilweise in Gruppen von, also so die Kanäle, die ich mir anschaue, im rechtsesoterischen Milieu und bei der Anastasia-Bewegung, das sind teilweise Abonnentenzahlen von, also im fünfstelligen Bereich teilweise. Das ist so im erweiterten Verschwörungsmilieu, das können auch noch höhere Zahlen sein. Und es werden eben auch unterschiedliche Kanäle bedient. Also Telegram einerseits zum Informationsaustausch, aber auch gibt es andere Kanäle, wo dann auch Videos hochgeladen werden. Oder es gibt ganze Online-Kongresse, wo 30, 40 ja, Verschwörungsideologen eingeladen werden, ihre Inhalte zu verbreiten.
Das kostet dann auch.
Das kostet auf jeden Fall, ja. Da muss man zahlen, um an diesen Kongressen teilzunehmen. Da wird natürlich auch ordentlich Geld dann generiert bei diesen Angeboten. Ja.
Ein anderes Angebot gibt es am Donnerstag, den 22. Juni, 18 Uhr, Mon Ami in Weimar, Rechte Esoterik. Und Anna Wers wird sprechen und wahrscheinlich auch diskutieren mit den Leuten, die hinkommen. Anna Wers ist Referentin für Rechtsextremismus im ländlichen Raum bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Frau Wers, ich bedanke mich fürs Gespräch. Wir könnten jetzt noch ewig weiter plaudern. Wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt, aber vielleicht können wir und Sie das ja etwas ausführlicher behandeln am 22. Juni in Weimar. Für Ihre Arbeit alles Gute und herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.